Wir können nur spekulieren, wie sich das ausspielen könnte, aber wenn der Papiermarkt zusammenbrechen sollte, wir in einen Preisschock und in eine physische Preisfindung kommen, dann können die Preise weiß Gott wohin gehen.
Hallo und ein herzliches Willkommen in einer weiteren Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Und wie immer zu Beginn der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir über Underlyings reden, und wir werden heute im Speziellen über ein Underlying reden, da sind wir beide sehr, sehr stark beteiligt, sagen wir natürlich dazu. Und wir sind generell über MSCI World und ähnliche Konstrukte an allen Underlyings, so ziemlich allen, die es gibt, beteiligt. Also, das mal sei vorweggestellt und damit, Dominik, Prost. Und zwar ein ganz spezielles Prost, nämlich auf ein Jahr Geld- und Bier-Podcast.
52. Folge. Mhm. Wir haben einmal ausgelassen, aber nach den Rechnungen sollte es sich ausgehen. Wir haben jetzt die 52. Folge.
Absolut. Und das freut uns natürlich sehr. Und das ist gleichzeitig die letzte Folge des Geld- und Bier-Podcasts. Ja. Warum das so ist und wenn du wissen willst, was danach kommt und ob überhaupt was danach kommt, dann musst du bis zum Ende dranbleiben, denn das werden wir dann ganz am Ende noch einmal bequatschen.
Damit, so ist es, Thomas.
Damit gehen wir über zu den Themen, die wir vorbereitet haben. Du bist schon ganz, ich darf das Wort jetzt nicht sagen, ganz nervös. Ich nenne es ganz nervös, ja. Denn dein Lieblingsmetall, was hat's denn gemacht, dein Lieblingsmetall?
Genau, ich bin ja die Woche alleine zum Handbus gekommen, weil du wieder auf Urlaub warst, sagen wir es einmal so. Du hast dich wieder mal in die Fluten begeben, Urlaub gemacht und saniert.
Saniert.
Bei gutem Essen.
Ja.
Mich alleine in Wien zurückgelassen, mich die Recherchearbeit machen lassen. Und der Output war natürlich ein sehr erfolgreicher. Und zwar geht es natürlich, wie du richtig angeteasert hast, um mein Lieblingsmetall im Silber, das jetzt endlich ausgebrochen ist, Cup and Handle Formation bestätigt. Ja, wie ist es du? Mit Talent gar nicht, ne? Hast du eine Meinung überhaupt dazu?
Ich muss ehrlich sagen,
das ist ein Monolog von mir.
ich hab auf jeden Fall eine Meinung dazu. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, wenn deine Trades so gut laufen, wenn ich auf Urlaub bin, dann könntest du mir den nächsten Urlaub finanzieren zum Beispiel.
Ja.
Also, das wäre das eine. Nein, ich habe ein bisschen am Rande etwas konsumiert, aber ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr weg von den Märkten diese Woche. Deswegen wird das meiste an dir hängen bleiben. Allerdings werde ich es dann charttechnisch mir natürlich anschauen. Aber erzähl mal, was denn so geopolitisch mit Silber zu tun hat und was passiert ist alles.
Ja, die Geopolitik ist es jetzt weniger natürlich die Befriedung, beziehungsweise unter Anführungszeichen Befriedung von dem Russland-Ukraine-Konflikt, die da derzeit im Raum steht, tut eines für sich. Aber was eher das Thema ist, es ist Thanksgiving. Donnerstag war Börsenfeiertag in den USA und das Thanksgiving-Wochenende ist eigentlich ein klassisches verlängertes Wochenende in den USA, der Freitag frei, somit sehr wenig Liquidität an den Märkten. Und an so verlängerten Wochenenden werden sehr gerne Rettungsaktionen, Bailouts durchgezogen, weil man halt mehr Zeit hat, um irgendwas zu regeln über so ein Wochenende. Und es werden auch, sagen wir mal, Kursrichtigstellungen, Kursmanipulationen sehr gern durchgeführt, weil bei dünnem Trading, also bei wenig Liquidität, du halt mit weniger Kapital schneller einen Markt bewegen kannst, als wenn's im hochliquiden Tagestrading drinnen bist. Und es kann nicht ganz bewiesen werden, natürlich, aber die Indizien deuten darauf hin, dass es sehr stark auf der Futures-Seite, vor allem auf chinesischer Seite, viel Liquidität in den Markt gekommen ist. Es gibt Gerüchte, nicht bestätigte Gerüchte von einer Order an der Chicago Mercantile Exchange, an der COMEX, über eine physische Auslieferung von 400 Millionen Unzen. Die Weltjahresproduktion liegt ungefähr bei 800, 900 Millionen Unzen. Also das wäre die Hälfte der Weltjahresfördermenge, die da ad hoc an einem Tag geliefert werden soll, was natürlich unglaublich ist. Und auch die Divergenz zwischen den westlichen und den östlichen Märkten wird größer und läuft auseinander wieder einmal. Wir sehen nämlich, dass wir bei der westlichen Preisfindung, die auf Futures-Basis beruht, an der COMEX, natürlich die Preise jetzt nicht mehr so mitgehen wie die an der Shanghai Gold Exchange, die physisch handelt. Dementsprechend diese Preise von Osten und Westen divergieren. Wir haben in China geschlossen bei 58 Dollar ungefähr, ich glaube 57 92 oder so, war der Schlusskurs. Und in Europa war er irgendwo bei 46 irgendwas. Natürlich jetzt nicht die massive Divergenz, aber man sieht die Preise auseinanderlaufen. Was ein Indiz ist, kein Beweis, aber ein Indiz dafür, dass die Preisfindung von den derivativbasierten Kontraktbörsen weggeht zu den physischen Märkten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man da ansprechen muss, weil wenn die Preisfindung wirklich zum Spotpreis übergeht, wenn der Spotpreis der richtige reale Preis ist für Silber, dann stellt man somit quasi das komplette derivative Konstrukt des politischen Westens, der USA, der COMEX, da in Frage. Und wir haben im Vorgespräch ganz kurz darüber geplaudert und da habe ich dann gesagt, also einer Firma wie Siemens oder Sony, die wirklich physisches Silber brauchen, der ist zum Beispiel Cash-Settlement herzlich egal. Also uns beide als Trader könntest du Cash settlen, wäre uns egal eigentlich. Aber wenn ich jetzt Solarpaneele oder Batterien für Elektroautos bauen muss, dann kann ich mir um den physischen den Papierkontrakt einfach ja keine Batterie bauen. Dann muss ich Cash setteln lassen und um das Cash muss ich dann am freien Markt wieder Silber einkaufen gehen und das dann womöglich zu anderen Preisen, wenn der physische Spotmarkt einfach viel höher steht als der Papiermarkt. Das ganz spannende Entwicklungen. Viele Leute reden von einem Short-Squeeze über $50. Wir werden sehen, wie es nächste Woche weitergeht, weil wir jetzt über das Thanksgiving-Wochenende eigentlich nicht viel sagen können. Also der Montag wird sicher ein sehr spannender, ob wir da abverkaufen werden oder bei US-Öffnungszeiten der US-Börsen dann wirklich stark nach oben gehen.
Genau, also sehr, sehr spannend. Ich habe es gerade von ChatGPT berechnen lassen. 400 Millionen Unzen Silber, hast du gesagt.
Ja, das sind 12 Tonnen.
Das sind über 12.441 Tonnen. Ja.
12.000 Tonnen?
Ja. Ah, sehr gut. Also wenn ich ChatGPT vertrauen kann, dann schon. Aber ja, genau. Also das mal dazu. Also das ist schon, vergleich mal mit Containerschiffen. Warte mal, das ist vielleicht spannend. Containerschiffe, bitte. Schauen wir mal, ob das jetzt mit einem Wort checkt, was ich will. Wie viele Containerschiffe sind das?
Das sind sicher einige Ladungen. Ja, wobei, ich weiß gar nicht, was lagert sein, ein Containerschiff?
Ein kleines Containerschiff, 10.000 Tonnen.
Okay, also ein Containerschiff.
Zuladung, also ein kleines Frachtschiff voll. Das ist gar nicht so schlimm.
Gar nicht so heftig. Ja, gar nicht so schlimm. Ich meine, für den Vorgarten wird es zu viel sein, aber...
Ja, ins Vorgarten dürfen wir das nicht liefern. Genau, also du hast ja jetzt gerade zwei Begriffe erwähnt, die man vielleicht ein bisschen erklären muss. Cash Settlement, ja. Kannst du das vielleicht kurz auf...
Gerade bei Rohstoffmärkten ist es ein großes Thema, ob du Cash gesettelt wirst oder mit dem physischen Underlying angedient wirst. Da geht es rein darum, Futures sind Terminmarktgeschäfte, also Warentermin auf der Warenterminbörse, wo du quasi Ware auf Termin kaufst, heißt es, also quasi in der Zukunft quasi physische Waren handelst. Das kann jetzt sein Weizen, Schweinehälften, was auch immer, oder eben auch Metalle wie Gold und Silber. Und in den Verträgen wird dann festgesetzt, ob du Cash gesettelt wirst oder physisch gesettelt wirst, ob du das Underlying physisch andienen kannst, ob du sie ausliefern kannst oder ob du einfach nur Bargeld im selben Wert bekommst. Und für uns Retail-Trader ist es irrelevant, weil wir sowieso nur Cash gesettelt werden. Damit will man einfach verhindern, dass du dann 36.000 Barrel Rohöl im Vorgarten liegen hast, wenn du dich verklickst oder den Kontrakt andienen lässt unabsichtlich. Aber institutionelle Trader können das natürlich andienen lassen. Und da ist es dann wirklich so, dass sie einen Lieferort angeben müssen bei ihrem Broker. Und wenn dann ein Kontrakt angedient wird, dann werden die auch physisch beliefert. Und in einer Notsituation kann dann die COMEX, die CME, auch rechtlich, das habe ich durchgeschaut, kann die CME sich wirklich dazu entscheiden, von einem Cash Settlement umzustellen auf von einem physischen Settlement umzustellen auf Cash Settlement, was natürlich für Trader, wie ich vorher schon gesagt habe, wie uns egal wäre, aber für eine Firma, die Solarpaneele produziert, natürlich eine Katastrophe.
Absolut. CME ist Chicago Mercantile
Exchange. Genau, die CME ist quasi die Head Group, über der die COMEX, die Commodity Exchange, die Rohstoffbörse in Chicago.
Genau. Das heißt, worst case, wir sind jetzt ein Batteriehersteller und wollten Silber zukaufen über Futures und das könnte uns möglicherweise verwehrt werden, was bedeutet, dass dann der Future-Preis komplett konträr zum Spotmarktpreis natürlich agieren könnte. Also dass das eine Entkopplung sozusagen vom Future geben könnte. Jetzt sind die meisten ohnehin, nehme ich einmal an, unserer Zuseherinnen und Zuhörerinnen da nicht im Future drinnen, sondern in den Aktien der anderen Banks oder in den Minenunternehmen mehr oder weniger, beziehungsweise im SLV. Wie siehst du es da? Da geht es wahrscheinlich dann eher spotpreismäßig unterwegs, ne?
Ja, mit einer Ausnahme vom SLV. Bei Minenaktien, da bist du halt Anteilshaber von dieser Minengesellschaft, da wird es kein Problem geben. Diesbezüglich, die freut das natürlich, weil wenn die richtige Preisfindung in den physischen Markt übergeht, die haben ja die physischen Unzen. Das heißt, die freut es sogar, wenn wir da eine Änderung bekommen. Beim SLV sehe ich es ein bisschen anders. Das hat zu tun mit dem Exchange for Physical Process, dem EFP, wie diese ETFs mit sogenannten Authorized Participants, also quasi mit autorisierten Teilnehmern, digitale Silberunzen minten oder schürfen können, indem sie halt mehrere Shares vom SLV ausgeben, die nicht physisch hinterlegt sind. Das ist ultra komplex. Das ist so ein Kreislaufsystem, wo sich diese Authorized Participants quasi in einem Kreis quasi den Minting-Prozess für physische Unzen quasi darstellen. Und das bedeutet quasi, dass der SLV nicht richtig gedeckt ist mit physischen Unzen. Dementsprechend sehe ich es beim SLV schon kritisch. Wir haben da letzten Monate immer wieder gesehen, dass da der Spot-Marktpreis extrem divergiert mit dem SLV-Preis. Also dass Silber 5% an einem Tag steigt und der SLV bewegt sich gar nicht. Mhm. Und das dürfte ja nicht passieren, wenn er 1:1 Silber abbilden würde. Und das tut er nicht. Ja. Dementsprechend könnte es sein, dass der SLV, der iShares SLV, da in so einem möglichen Szenario nicht funktioniert, nicht mit den Preisen nachgeht. Keine Unterstellung, das ist reine Spekulation. Ich weiß nicht, ob es passiert oder ob er da anfällig ist, aber ich halte es für absolut möglich. Wir haben auch keine empirischen Daten zu sowas oder können auch nicht sagen, wie sich sowas verhält, weil wir sowas eigentlich noch nie gesehen haben, außer an der LBME, der London Bullion Market Association, beziehungsweise der LME, der London Metal Exchange, hat es einmal so einen Fall gegeben mit Nickel. Da hat man in den Lagern der LME lauter Säcke voller Steine gefunden, wo eigentlich Nickel drinnen sein sollte. Und der Nickelpreis ist ums, glaube ich, 20-fache explodiert an dem Tag, wie das aufgekommen ist, und wurde dann angehalten. Natürlich das Trading abgebrochen, und es wurden, ich glaube, 8 Tage vom Trading wurden nachher rückabgewickelt. Also wirklich rückabgewickelt von den Tradern, die Gewinne gemacht haben. Das wurde alles storniert und rückabgewickelt. Eine absolute Katastrophe.
Ja, das glaube ich. Was mir gar nicht klar war, und wir haben das im Vorgespräch besprochen, und ich war ziemlich überrascht drüber, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt so ein Solarpanelhersteller bin, wenn ich Batteriehersteller bin, wenn ich Leiterplattenhersteller bin, also was halt die ganzen Anwendungsgebiete für Silber sind, dann gehe ich doch zu einem Mining-Unternehmen wie Hecla Mining, wie First Majestic, ja, und sage dort, hey, ich brauche, keine Ahnung, 10.000 Unzen Silber in den nächsten 2 Jahren, macht's mal einen schönen Preis dafür und dann wickeln wir das ab. Da hast du mich aber eines Besseren belehrt. Machst du das vielleicht Teil mit den...
Das wäre natürlich von der Rationalität her der richtige Weg.
Ja, wenn man logisch denkt.
Das wäre naheliegend, dass man das so macht, aber ist mitnichten so.
Okay.
Ich habe ja einige der großen CEOs interviewt, darunter auch an Keith Newmyer von First Majestic Silver zweimal im Interview gehabt und auch das mit ihm besprochen, sage ich, warum habt ihr keinen Kontakt zu einem Sony, zu Siemens, zu weiß ich nicht wem, warum geht ihr den Weg über die Banken? Also das ist nicht unsere Entscheidung, das ist die Entscheidung der Banken oder der Abnehmer am Ende. Die konsultieren die Banken oder ihre Brokerage und sagen, ich brauche Menge XY, besorgt das am Weltmarkt. Und die gehen dann auf den Weltmarkt und verhandeln für die und gehen zu den ganzen Minenunternehmen und machen das. Der Kunde, Sony, Siemens, Tesla, wer auch immer das ist, hat dann eine Preisvorstellung und sagt natürlich, er möchte Untermarktpreis kaufen. Und die Bank sagt dann, okay, gib mir 3 Wochen, in 3 Wochen habe ich diesen Preis erzielt für dich. Dann wird natürlich auch mit sogenannten Spoofing-Attacken gearbeitet von den Banken, die dann den Preis drücken in eine Richtung, was illegal ist. JP Morgan ist zu 920 Millionen Strafe verklagt worden. Dementsprechend, ja, also man kann sich da teilweise jetzt ganz überspitzt gesagt auch Preise wünschen als Abnehmer und kann sagen, ja, ich möchte tief einkaufen, und das passiert dann auch. Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt gesagt und eine Unterstellung, also muss man natürlich alles genau nachforschen. Es gibt aber diese Verurteilungen zu Spoofing-Attacken, die sind real, also das ist nicht irgendwas, was ich mir aus der Nase ziehe. Deutsche Bank ist verklagt worden und mehrere andere Banken genauso wegen Edelmetallmanipulation. Also ja, ich gebe dir recht, der rationale Weg wäre, direkt zu einem Minenunternehmen zu gehen, das ist aber mitnichten der Fall.
So, und jetzt haben wir das Worst-Case-Szenario, spielen wir das kurz durch. Ich habe auch hier die Daten aus ChatGPT, also das ist ein Disclaimer, das ist jetzt alles live hier recherchiert. Der Silberpreis explodiert. Wen trifft es am meisten, denkst du? Welcher Sektor?
Meinst du verarbeitende Industrien?
Ja, ja, ja. Also,
Solar, glaube ich, wird Solarfotografie, wobei Fotografie ist kein großer Sektor. Solar wird sehr stark treffen und Batterien, glaube ich.
Okay, also ich kann es jetzt ein bisschen anders auflisten. Elektronik, 25-30% ja. Der Anteil. Da vor allem für Smartphones, Computer, Halbleiter, Sensorik. Zweiter Sektor ist Solarindustrie, wie du gesagt hast, 12-14% Anteil. Dritter Sektor ist Automobil, 10-12%. Medizin und Hygiene, 3-5%. Und dann noch chemikalische Industrie, 3-4%. Also am meisten trifft es an die Halbleiter. Das heißt, wenn man jetzt vor so einem Silber Preisschock ausgeht und wenn man sagt, jetzt wirklich Silber steigt massiv in den nächsten Tagen und Wochen, vielleicht auch Monaten an, wir werden es dann auch charttechnisch noch analysieren, wie gesagt, dann könnte man doch meinen, dass die Elektronikindustrie darunter extrem leiden müsste, weil die müssen sich dann am Weltmarkt eindecken zum Spotpreis und ihre Papier-Futures können es quasi in die Donau werfen.
Genau, also das wäre in so einem, ich meine, man muss jetzt wirklich noch einmal unterstreichen und sagen, das ist pure Spekulation, alles, was wir da gerade zeichnen, weil keiner weiß am Ende, wie sich das ausspielt. Wir können nur spekulieren, wie sich das ausspielen könnte, aber wenn der Papiermarkt zusammenbrechen sollte und wir in einen Preisschock und in eine physische Preisfindung kommen, dann können die Preise weiß Gott wohin gehen. Also wir haben das bei den Hunt Brothers gesehen, 1980, wie die Preise durch die Decke gehen können. Das kann man hier nicht ausschließen.
Natürlich. Kannst du das kurz erklären, was da passiert ist?
Die Hunt Brothers, das war ein Geschwisterpaar, die den Silbermarkt gecornert haben in den 80er Jahren, die alle physischen Unzen Silber aufgekauft haben, um quasi das Angebot zu verknappen. Künstliche Verknappung von Angebot auf den Weltmärkten und haben den Preis zum ersten Mal auf $50 getrieben. Ich weiß jetzt gar nicht von wo weg, von $2,50 oder so oder von $4 auf $50. Und genau, war die erste Spekulationsblase, Spitze, wurde dann gerichtlich aufgeschlagen, dieses Kartell unter Anführungszeichen, diese Spekulation. Und dann hat er diese Spekulationsspitze auch sofort wieder abgebaut. Und dann hatten wir noch einmal ein zweites Mal, wo Silber auf $50 gegangen ist. Und jetzt das dritte Mal haben wir durchgebrochen.
Genau.
Und das heißt, nominal hast du eigentlich seit 1980 keinen Cent verdient. Keinen Cent Rendite mit Silber, theoretisch, wenn du an der Spitze der Hunt Brothers Money eingekauft hast.
Genau. Übrigens zur Vervollständigung, es sind dann noch weitere 20-25% des Silbers in Münzen und Bullion und 15-17% in Schmuck und Silberwaren anderer Länder. Silber ist ja in Asien sehr, sehr beliebtes Schmuckmetall.
Vor allem in Indien zu Diwali.
So ist es. Und wie gesagt, 50-55% des weltweiten Silberverbrauchs gehen in die Industrie. Der Rest fällt in die Schmuck- und Silberwaren-Geschichte beziehungsweise ins Investment. Damit hätten wir das auch abgedeckt. Ja, also spannendes Faktor. Das heißt, wenn ich dir jetzt folgen würde, würde ich sagen, Short Electronic, Long Silber, das wäre der ultimative Trade.
Ein schöner Pair-Trade, den man andenken kann, eigentlich, ja, weil auch die Elektronikindustrie, wenn man es jetzt ausweitet oder sagt, man geht nur auf die Chips zum Beispiel, wenn man sagt, okay, da weiten sich deshalb die Kosten aus, dann müsst halt Silber schon massiv anziehen, dass die das richtig spüren. Also mit 10-20% nach oben
schon klar.
Wird das jetzt nicht so den Impact haben. Aber ja, ich bin generell natürlich offen auch für einen Short am Technologiesektor. Also mache ich ja keinen Hehl daraus, dass ich da sage, der überbewertet ist. Aber shorten würde ich ihn. Ich würde vielleicht Einzelwerte shorten. Ich bin ja Palantir-Short. Derzeit auch nicht im Plus damit, aber werde wahrscheinlich auch nochmal nachlegen. Also Palantir Short, Silber Long mache ich eigentlich gerade, diesen Pair Trade. Halte ich auch für eine relativ gute Idee, muss ich sagen. Ja.
Wo siehst du Silber? Also du hast ja eine nette Umfrage in deiner WhatsApp-Gruppe gestellt. Ich weiß, wo du siehst. Aber wo siehst du Silber am Jahresende und wo siehst du Silber im Verlauf des Jahres 2026? Da vielleicht ein kleiner Disclaimer, das werden wir noch genauer besprechen in der Weihnachtsfolge dann.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich möchte das nicht vorwegnehmen, weil das für die Weihnachtsfolge eigentlich...
Aber bis zur Weihnachtsfolge könntest du ja mal deine Predictions rausschieben.
Ja, also für 2025 denke ich noch, und da lehne ich mich jetzt eh schon aus dem Fenster, auch wenn es nicht so klingt, aber ich habe ja Jahresanfang gesagt, irgendwas mit $45, glaube ich, müsste ich nachschauen. Da sind wir weit drüber. Oder habe ich sogar weniger gesagt? 30, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall denke ich, dass wir, mein Ziel sind $62-$64. Also sehr, sehr genau. Hat mit Measured Move Targets von Capital Handle Formationen und so weiter zu tun und Extrapolationen von Fibonacci und so weiter. Also 62 bis 64 ist für mich auf jeden Fall so die Zielzone dieses Jahr. Und 2026 verrate ich nicht.
Dazu abonniere unbedingt diesen Podcast bzw. den YouTube-Kanal, denn da werden wir dann sicher drüber plaudern. Ich gehe mal davon aus, dass das in deinen Predictions drinnen sein
natürlich
wird.
Natürlich.
Bin ich schon sehr gespannt.
An den komme ich nicht vorbei.
Gut, dann lass uns noch einen kurzen charttechnischen Blick auf Silber werfen. Der ist relativ schnell erledigt. Wir haben, also du hattest ja auch so ein bisschen, ich glaube vor 3 oder 4 Podcast-Folgen oder schon länger her, die Angst geäußert, dass es ein Doppeltop werden könnte im Silber. Also Doppeltop kann man ausschließen, weil wir sind jetzt mittlerweile auf einem nicht nur Wochenschlusskurs, sondern auch Tagesschlusskurs weit über den Hochs von $54, wo wir waren.
Genau, ich habe dann im Substack, ich glaube vor 5 Tagen oder so, ein Blitz-Update rausgeschmissen, wo ich die Cup-and-Handle-Formation eingezeichnet habe. Also wenn du da schaust, diesen Cup und dieses Handle darunter, ja, diese Bear-Flag, Bull-Flag, ja, also da hast du quasi den Cup und dann da den Handle, der natürlich schön ausbricht nach oben. Und auch diese Cup-and-Handle-Formation, da nimmt man dann den Measured Move von der Tiefe dieser Tasse, extrapoliert die oben ans Auswurfslevel und da kommen $64, $62 raus.
Okay, also $62 dein Move. Mal schauen. Also ich bin ja eher der, jemand sagt, ja, okay, wir sind jetzt auf einem Ausbruch. Das kann durchaus auf 62 jetzt hochgehen. Ich glaube aber, dass wir noch einmal das Ausbruchsniveau um roundabout $55, $54, vielleicht geht es auch ein bisschen weiter runter, vielleicht nicht ganz so weit hin testen werden.
Das bedeutet, du shortest jetzt Silber?
Nein, ich shorte nicht Silber, weil das ist ja was komplett Unterschiedliches. Ich gehe ja nicht gegen den Trend, sondern ich gehe ja mit dem Trend. Aber ich sage einfach, jetzt einsteigen, weiß ich nicht. Ich habe auch keinen Bedarf, weil wir beide ja schon ein hohes Silber-Exposure haben. Ist ja jetzt nicht kein Geheimnis, seit Monaten in diesem Podcast predigt man das. Und für mich ist einfach jetzt die nächste charttechnische Chance, würde sich ergeben, wenn wirklich der Rücksetzer auf die $54, $55, $56 kommt. Wobei wir sind ja erst bei $57. Insofern muss da ja noch einiges gehen. Also mal abwarten. Also es kann durchaus sein, dass wir auf 62 hochgehen. Wenn wir dann nochmal runter auf 57 kommen, bin ich wieder mit von der Partie.
Ich denke auch, dass man uns heute in der Jubiläumsfolge ein bisschen auf die Schulter klopfen können. Weil wenn ich das ein bisschen Revue passieren lasse, haben wir 2 Edelmetall-Masterclasses gemacht und kurz danach 2-mal einen kompletten Ausbruch,
ja,
in den Underlines.
Absolut, ja. Also die dabei waren, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also ich glaube, besser kann man es mich nicht treffen. Somit zur Warteliste für den 3er noch. Nein, das machen wir nicht. Aber also da waren ja auch einige Werte dabei und das ist das Schöne. Du hast ja auch, du bist ja tief in die Recherche gegangen und hast auch einige Werte ausgegraben, wo man jetzt glauben sollte, okay, wenn das ein Silberminenbetreiber ist oder vielleicht auch noch ein Explorer ist, dass der jetzt auch mitgegangen ist. Aber da sind ja viele Minen noch wirklich auf, ich will jetzt nicht sagen Tiefstständen, aber noch bei weitem nicht, ja, ausgebrochen. Ja. Und auch da hast du eine schöne Liste zusammengestellt, also lohnt sich definitiv. Die kommen dann halt im letzten Teil des Zykluses wahrscheinlich eher.
Genau.
Aber es ist definitiv was extrem spannend ist, finde ich. Und ja, bin schon sehr gespannt. Also ich glaube, charttechnisch gibt es nicht viel mehr zu sagen. Wir sind auf All-Time-High. Das ist immer bullish, per se einmal bullish, logischerweise. Ja. Und wenn wir jetzt dann noch ein bisschen nach oben gehen und wieder zurückkommen, wäre das möglicherweise eine wirklich gute Möglichkeit, nochmal in Silber einzusteigen. Was schon ein bisschen, obwohl ich weiß jetzt nicht, ob der Future-Markt da wirklich das abbildet, was schon ein bisschen zu sagen ist, wir haben ja diesen ersten Aufschwung Mitte Oktober zum Hoch bei 54 gehabt, der ist halt schon bei weitem mehr Volumen passiert im Futures-Markt als der jetzige Ausbruch. Das ist so das einzige charttechnische Warnsignal, das so ein bisschen für mich vorleuchtet, dass dieser Ausbruch mit relativ geringem Volumen zusammenhängt. Wobei, wenn du das am Schirm hast, werden es halt die Einkäufer bei den ganzen Firmen wohl auch am Schirm haben und den Future wahrscheinlich schon eher meiden.
Das ist eine exzellente Frage, die ich leider nicht beantworten kann, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das einer der Gründe wäre. Also ich würde von den Futures-Märkten, wenn ich dafür verantwortlich wäre, für den strategischen Einkauf von physischem Silber, würde ich einfach zunehmend Abstand nehmen, genau aus diesem Thema. Ob das wirklich so passiert, kann ich nicht sagen, weil ich da keine Kontakte habe in dieser Branche, aber ich würde es genauso machen. Ja.
Gerüchten zufolge sind in einer Wohnung 2000 Unzen Silber versteckt. Hast du da gehortet?
Nein, brauch meine Adresse dazu. Ich wüsste nicht, um wen du sprichst.
Nein, lass mal das, alles gut. Hast du bei Silber dem noch was hinzuzufügen? Oder?
Ja, vielleicht, dass wir mal kurz schauen auf so Major Miners, also AG, First Majestic Silver zum Beispiel, wie sich die bewegt haben jetzt auch. Natürlich sehr, sehr gerade den Silberpreis auch abgebildet, aber allein eine, ich glaube, 13% Bewegung am Freitag, sieht man schon, dass die Dinge jetzt komplett anspringen und ich glaube halt, dass wir da nächste Woche sehr, sehr viel Volumen reinkommen könnte, ja, wenn alle wieder an den Trading Desk sind nach Thanksgiving.
Das kommt noch dazu, richtig?
Genau, weil man muss sich die Volumina von Freitag anschauen und wissen, dass das ein
kurzer Handelstag war und ein Fenstertag war.
Und trotzdem die Volumina eigentlich gar nicht schlecht sind.
Ja, ja, definitiv. Also die sind schon sehr stark. Also man muss jetzt wirklich den Montag abwarten. Und zum Beispiel First My Aesthetic hat jetzt noch nicht das Top vom Mitte Oktober überschritten zum Beispiel.
Genau.
Ja, also da fehlt noch ein bisschen was, auch auf Schlusskursbasis übrigens. Also das ist schon gut. Und was wir bei First My Aesthetic haben, ist halt auch charttechnisch wunderbar. Ich meine, der nächste Widerstand wartet bei 18 Dollar, aber wir sind jetzt aus diesem nach unten gehenden Widerstandsniveau her, ja, definitiv wieder langfristig und Widerstandsniveau definitiv wieder ausgebrochen, und das ist schon was sehr, sehr stark ist. Ja. Vor allem die letzten Tage, wie du sagst, absolut irre. Also ich glaube, schauen wir uns mal die Wochenkerze an, die muss ja absolut gestört sein.
Ist auch fantastisch.
Woche, da ist Woche, also das sind ja in der Wochenkerze, bist du wahnsinnig, 36,96%, 37%. Ja.
Also da geht es dann richtig zur Sache, und wenn das richtige Kapital dann reinfließt, wenn wir auch eine Sektorrotation zum Beispiel sehen, ne?
Ja.
Wenn du dir vergleichsweise die Sektoren anschaust, wie groß die sind, dann kannst du das zurückvergleichen zu den großen Crashes 2008 und 2000 oder aber auch 1980 und so weiter. Und dann siehst du, dass der Share von, also der Anteil von Edelmetallaktien im S&P 500 heute winzig klein ist im Gegensatz zu früher. Ja. Und wenn da Geld von den Tech-Märkten oder so, wenn da eine Blase abgelassen werden sollte, und das wird redistributiert in eben solche antizyklischen Märkte auch, wo die Margen da 50-60% derzeit liegen.
Ja.
Also, dann explodieren die Werte dreimal nach oben.
Definitiv, ja. Absolut, ja.
Was ich auch sehr spannend finde vielleicht, wenn du nochmal auf den Spotpreis zurückgehst, Silber.
Kürzel, sag's mal schnell.
Silver einfach, also, oder SI machen Future oder
ja, Future, ja.
CFD oder
Future geht, Future haben wir in der Watchlist sogar. No. Hängt, bitteschön.
Und was man da auch, weil du jetzt gerade den Timeframe geändert hast, finde ich super, wenn man da vom Tageschart in den Wochenchart rüber schaut, aber noch interessanter, wir haben nicht nur einen Wochenschlusskurs bekommen, sondern auch einen Monatsschlusskurs.
Drüber, ja.
Und der Monatsschlusskurs ist so bullish meiner Ansicht nach, weil eben auf der links daneben wir diese Wicks haben, die alle abverkauft wurden, unter die 50 Dollar wieder. Und wir haben den ersten Schlusskurs auf Monatsbasis, der drüber ist.
Ja, absolut.
Und der ist einfach fantastisch.
Ja, super, ja.
Und was dann noch dazu kommt, ist, wenn man auf 3 Monate schaltet, also auf Quartalskerzen, dann sieht man halt in der komplett langen, das wirst du im
Future nicht,
nicht schaffen, dann sieht man diese Cup-and-Handle-Formation, die riesige, die sich gebildet hat seit dem Top der Hunt Brothers von 1980 bis heute. Da siehst du halt diese unglaublich tiefe Tasse runter, mit die jetzt wirklich einen bestätigten Ausbruch hat. Und das ist das historisch größte Cup-and-Handle-Pattern, das es wirklich gibt.
Okay, sehr spannend. Ja.
Also wenn man den Nikkei nicht mitrechnet.
Ja gut, okay. Japan ist die Ausnahme, sagen wir so. Ja, spannend. Also ich bin ja auch im Topic-Börsendienst und auch bei den Trade-Helden haben wir ja genauso den AG, also First My Aesthetic, wir haben Endeavor, wir haben Kerr Mining, wir haben Heckler. Heckler, meine größte Position. Ich habe es wirklich nicht am Schirm gehabt diese Woche. Wir sind Heckler auch fantastisch gelaufen.
Ja, alles, ja.
Also Heckler auch charttechnisch jetzt wieder zurück zum Ausbruchsniveau und wieder nach oben abgeprallt. Also einfach herrlich.
Ich habe gestern in die Gruppe, in die WhatsApp-Gruppe von mir auch reingeschrieben, also dieser Silbermarkt ist, oder dieser Edelmetallbullenmarkt ist wirklich aus dem Bilderbuch.
Ja.
Er entwickelt sich genauso, wie wir es im März in der ersten Edelmetall-Masterclass zum Beispiel vermittelt haben oder wie wir schon länger drüber sprechen. Es ist wirklich wie im Bilderbuch. Gold macht den Anfang, Silber zieht nach. Zuerst kommen die Majors, dann kommen die Mid-Tier-Miners und dann die Penny-Stocks. Es ist einfach wie aus dem Bilderbuch.
Ja, absolut. Und man sieht auch bei Heckler Mining zum Beispiel die Bodenbildungsphase, die wir jetzt den Ausbruch hatten, seit 1989. Ja, also seit 1989 ist die Aktie, gut, große Bodenbildungsphase, weiß ich schon, große Amplitude, aber zwischen gefühlt, was waren das da, $1 oder wie viel waren die da wert? $1 wahrscheinlich, ja, sogar unter $1, Wahnsinn. Und $13 gependelt und letzter Ausbruch. Und ja, wenn man auf alte Hochs geht, dann ist noch viel Potenzial natürlich bei vielen drinnen. Also,
und dasselbe auch mit den Schwestermetallen. Also wo wir dann auch ganz früh schon gesagt haben, Gold ist ausgebrochen. Das ist der erste Start, das erste Startzeichen für den Bullenmarkt. Es werden Silber, aber auch Platinum und Palladium folgen, wie das noch niemand am Schirm hatte. Platinum heute in aller Munde, weil es gut ausgebrochen ist. Wir haben das vor dem Ausbruch in dem Underlying und auch in den Aktien schon gesagt und haben zum Beispiel Sibanye-Stillwater komplett am Boden gesniped.
Ja.
Also
Also Wahnsinn. Also wir haben ja den Sepan, jetzt haben wir ja auch im Podcast getroppt, selbst wenn man da eingestiegen wäre, ja, würde man auf Wahnsinnsgewinnen sitzen. Also sicherlich 30%, 40% wahrscheinlich. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir es getroppt haben, aber mit Sicherheit 40% gewinnen. Ja, und wir sind da schon viel länger drinnen. Also es ist definitiv etwas, was absoluter Wahnsinn ist. Also Sepan ist bei mir bald ein Verdreifacher. Also,
ja. Aber das, im Underline, ne?
Im Underline,
nicht mal die Optionen.
Bei den Optionen brauchen wir gar nicht reden. Ne? Also die werde ich natürlich ausüben, weil ich hab 5er-Calls. Ja? Ja. Also ich habe 5er-Calls und wir stehen bei fast 15. Also wir stehen bei 13,33, sorry, nicht bei fast 15. Also da werde ich den Teufel tun und da irgendwas machen. Und wie du sagst, Sibanez Stillwater ist ja auch ein Play, wenn die jemals wieder, und das werden sie vermutlich irgendwann, Dividenden zahlen, dann ist ja das...
Ja. Sibani hat bevor sie so stark gefallen sind, 6-7% Dividende gezahlt. Wenn die jetzt beginnen mit 6-7% Dividende bei unseren Kaufkursen, gratuliere.
Danke für die Mitarbeit. Naja, schau mal. Nichtsdestotrotz ist da für mich jetzt dann schon irgendwann der Zeitpunkt, mal Gewinne mitzunehmen. Zeige ich, wie es ist. Also ein Teil werde ich sicher sichern. Spannend wird es halt so aus charttechnischer Sicht, wenn man es sich wirklich langfristig anschaut, so ab $16 bis $18. Da ist halt die Aktie noch nie drüber gewesen.
Also ich denke, dass es ein historischer Bullmarkt ist, weil wir eben geopolitisch auch historische Verwerfungen sehen.
Ja.
Wir sehen wirklich eine weitere Zerrüttung, eine weitere Fragmentierung des globalen Westens und des globalen Ostens auseinander. Und das sind grundlegende Veränderungen, die wir so noch nie hatten. Und dementsprechend wird sich auch der Bullmarkt danach richten. Und wenn sich dann eben noch irgendwelche Papiermärkte zusätzlich in Luft auflösen, weil der physische Druck so groß wird, dann möchte ich gar nicht voraussagen, wo der Markt sich hinbewegt.
Absolut. Also wenn man sich den Sibanez-Chart, um das nochmal zurückzukommen, anschaut, da ist ein Widerstandsniveau so zwischen 11 oder 10,50 und $11,50 ein massives. Und da haben wir jetzt auch viele, viele, viele Tochter gehabt bei den Kerzen, immer wieder abverkauft. Und da ist man jetzt auch schön drüber gegangen. Also das ist wirklich genial. Also,
und das Wochenkerzen oder Tageskerzen?
Das sind Wochenkerzen jetzt, ja. Das Einzige halt, das Volumen lässt zu wünschen übrig für die große Kerze. Ja. Das muss man auch sagen. Aber
wie gesagt, da muss man sagen, wir hatten eine 3-Tage-Handelswoche oder 3,5 Tage. Ja. Also das muss man damit einkalkulieren. Wie gesagt, wenn man bei First Majestic schaut, sind die Volumina super. Und dementsprechend, ich bin sehr gespannt auf Montag.
Absolut. Wir werden es dann nächste Woche besprechen. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Super. Gut, magst du noch kurz auf Gold schauen, weil wir jetzt Gold so oft erwähnt haben, aber eigentlich nicht im Detail darauf eingegangen sind?
Ja, was man auf jeden Fall erkennen kann, meiner Ansicht nach, das muss ich jetzt bestätigen nächste Woche, aber wir sind in Silber auf Oldtime herausgebrochen, in Gold eben nicht. Und das ist meiner Meinung nach der Klassiker, der in der Mitte eines säkulären Bullenmarktes passiert, ist zuerst beginnt Gold. Gold macht eine Parabola nach oben und Silber macht noch gar nichts. Und irgendwann in der Mitte des Bullenmarktes übernimmt Silber. Silber zeichnet Rendite in den Chart, die du noch nie für möglich gehalten hättest, übersteigt die Rendite von Gold und outperformt in der Dauer eines Edelmetall-Bullenmarktes, outperformt Silber Gold dann hinten raus bei weitem. Und meiner Ansicht nach ist das jetzt der Anstoß.
Also Gold verkaufen und Silber kaufen.
Ich halte beides weiter. Wenn man wirklich alles auf die Spitze treiben will, dann kann man das natürlich mit dem Trade zum Beispiel machen. Da würde ich aber dann eher auch Sachen in Betracht ziehen wie Bullion verkaufen und in die gehebelten Miner reingehen und dann eventuell sogar von den Majors runterskalieren in die Mid-Tiers oder in die Explorers, was natürlich viel mehr Risiko ist. Also das kann man nicht so als das 1:1 vergleichen, aber die Renditen sind dann im zweiten und dritten Drittel des Bullmarkts ganz andere in den kleineren Underlyings als in den großen Dingen. Okay. Wir haben jetzt im zweiten Drittel des Bullmarkts auf jeden Fall noch eine Phase, wo die Majors super performen, weil jetzt das große institutionelle Geld erst reinkommt und die Explorer kommen erst später dran.
Ja, da sind wir gerade am Aufbauen.
Genau.
Ja, absolut. Ja, sehr schön. Hast du zu den Edelmetallen sonst noch was?
Nein, außer dass ich mich wirklich auf nächste Woche freue, aber ansonsten, es war eine sehr, sehr spannende Handelswoche und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht, vor allem bankentechnisch auf der Seite. Ich versuche auch sehr die großen Banken, die G-SIBs, die too big to fail Banken im Auge zu behalten, vor allem auch wie die Optionen drauf ausschauen, die Teenies, ob sich die bewegen, das Q, weil das natürlich auch Banken in Schieflage bringen könnte in der Theorie.
Okay, und dann werden wir davon erfahren und ich brauche mich nicht darum kümmern.
Richtig, so wie immer. Du kannst wieder schwimmen gehen.
Ich gehe wieder baden. Sehr gut. Ich kann das nur empfehlen, so eine kurze Timeout zu machen und Das Einzige, ich habe sie erzählt, ich war so ein bisschen in einem Geriatriezentrum, aber sonst.
Ja, gut, da gehörst du hin mittlerweile.
Das ist so frechert. Das ist unfassbar. Naja. Gut. Dann haben wir Nachricht für dich, vielleicht auch wenn ich nicht viel an den Märkten war, aber diese Nachricht dann ist nicht an mir vorübergegangen. Erste Outflows aus den globalen Aktienfonds nach langer Kaufphase. Wie wertest du das?
Du,
kurzfristiger Take Profit oder Trendwende, ist die Frage.
Du stellst immer Fragen.
Ja, musst jetzt ein bisschen prüfen.
Ich neige wirklich dazu zu sagen Trendwende. Ich glaube, wir haben das lokale Top im Aktienmarkt drinnen. Ich sehe viel Stress kommen. Die Frage, die Kernfrage wird sein, kommt die Liquidität, weil derzeit trocknet sie komplett aus. Das sieht man an den Repos und an den Standing Repos. Jetzt am Freitag wieder 24 Milliarden Standing Repo Facility aufgenommen von den Teilnehmern, was Notkredite sind. Die Liquidität fehlt im System. Das heißt, wir müssen Liquidität schwemmen. Das könnte intrinsisch bullish sein für den Markt. Aber bis das nicht der Fall ist, bis wir nicht QE haben, bin ich bearish und sage, wir haben ein lokales Top ausgebaut und ich denke auch, dass 15-20% in der Spitze ein Drop drinnen sind.
Okay. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit. Also mir fehlt ja für eine ja, ich sehe keine Bubble halt, das ist das eine. Wir sind hoch bewertet, ja, aber Bubble weiß ich nicht. Ja, ist sicherlich einige Aktien definitiv in einer Bubble. Also brauchen wir aber mit der Gesamtmarkt.
Also Palantir 300er KGV
ist ganz normal. Ja, ich sage einzelne Aktien, ja, aber nicht der Gesamtmarkt, das sehe ich nicht.
KGV 300 ist das neue Normal.
Wir sind, ja, du wirst gleich das neue Normal kennenlernen, wenn du so weitermachst. Ja, also aus dem Sitzen ein Drehschlager oder so, ne? Ein Spaß beiseite, aber ja, für mich, ich sehe es halt, wie gesagt, ich sehe durchaus noch, also ich sehe durchaus noch neue All-Time-Highs drinnen, ich sehe durchaus noch, aber ich sehe halt nicht mehr viel Luft nach oben, sehe ich auch nicht mehr, weil eben die Bewertung sehr hoch ist und weil die globalen Risiken nicht weniger werden.
Ja. Sprechen wir jetzt nur von 2025 oder generell? Also gibt es die Santa Claus Rally, will ich damit fragen, oder?
Ich glaube schon, dass es eine Santa Claus-Rallye gibt oder dass es eine Neujahrs-Rallye gibt. Ja, das glaube ich schon.
Okay.
Das glaube ich schon.
Also du denkst, dass wir im Jänner höher stehen als heute?
Ja.
Okay.
Denke ich schon.
Also wette ich dagegen.
Okay. Ja, siehst du das. Sehr gut. Und was wetten wir? Ja, weiß. Wissen wir wieder nicht. Gell?
Ja, genau. Ja. Können wir mal Kiste Bier wetten.
Ah ja, das ist fad. Nein, aber ich denke schon, dass wir noch eine durchaus an steigende Aktienmärkte sehen. Ich sehe jetzt aber nicht einen SPX noch um 20-25% steigen zum Beispiel. Also das sehe ich nicht mehr. Mir fehlt halt noch so ein bisschen dieser letzte Ausverkauf und dieser letzte Hype irgendwie, der fehlt mir. Ja, aber es muss ja nicht immer gleich sein, es muss ja nicht immer nach Schema F gehen, das ist mir schon klar. Deswegen, aber mir fehlt da halt noch ein paar Punkte, fehlen mir halt einfach noch, um das zu glauben, dass das jetzt wirklich der
letzte... Ich gebe da einerseits schon recht, also dieses klassische Blow-Off-Top fehlt halt einfach. Die Frage ist halt, es geht halt, der Steam geht irgendwie aus den Nvidia-Earnings zum Beispiel raus. Also wir haben ja Nvidia analysiert, genauso, wo da einfach irgendwie jetzt auch die Prognose in die Zukunft fehlt und wo jetzt mit dem neuen Announcement von Google, dass zum Beispiel Google dann Meta beliefern soll mit neuen Chips und so weiter. Die Frage ist, braucht man die GPUs von Nvidia überhaupt oder geht man zu diesen, wie heißt die TPUs über oder so?
Ja.
Ich habe mich da jetzt gar nicht genau reingearbeitet, aber die Frage ist, ob Nvidia noch wirklich der Schaufelverkäufer erster Priorität ist in den nächsten 3-4 Quartalen.
3-4 Quartale sehe ich vielleicht noch, langfristig wird es wahrscheinlich eher schwieriger. Und ich habe gelesen, dass die TPUs von Google definitiv mindestens mithalten können mit den Nvidia-Chips und teilweise sogar ein bisschen besser sein sollten. Ich glaube, für mich wird der große Unterschied sein, nach wie vor ist ja Energie der Flaschenhals,
ja.
Einer der Flaschenhälse. Und ich glaube halt, dass einfach der Chip, der am energiesparendsten sein wird, einfach für die nächsten 5, 6, 7 Jahre, solange das ein Flaschenhals bleibt, ja, und das wird es noch länger der Fall sein, weil Energieinfrastruktur kann man nicht von heute auf morgen aufbauen.
Aber es kostet ja alles Geld.
Erstens kostet es Geld und Energie und vieles mehr. Deswegen, ja, also ich sehe das kommen, da der den energiesparsamsten Chip herstellt, der muss nicht der beste Chip sein, meiner Meinung nach, in allen anderen Performances, wird definitiv dann das Rennen machen. Und das wird spannend, glaube ich. Ich glaube halt, dass was man Nvidia nicht absprechen darf, ist, dass sie sich immer gut transformieren konnte. Das muss man Jensen Huang zugutehalten. Das war ein dämlicher Grafikkartenhersteller, der dann in das Mining-Geschäft mit Bitcoin eingestiegen ist und dann wieder in die KI gestiegen ist und das bei allem eigentlich immer Leader war.
Er hat das wirklich fantastisch drauf und das sprichst du ganz richtig an. Er hat zuerst in der Gaming-Branche hat er gesagt, wir haben die besten Gaming-Grafikkarten. Dann ist dieser Hype um das Bitcoin-Mining entstanden. Dann hat er gesagt, wir haben die besten Grafikkarten fürs Mining und jetzt dasselbe für KI. Ja. Und da ist er wirklich fantastisch. fantastisch. Das macht er grandios, das muss man echt sagen. Guter Businessman.
Ja, aber nicht nur guter Businessman. Ich glaube auch, dass die besten, hellsten Köpfe in der Forschung dort sitzen.
Das kann ich nicht beurteilen, aber es wird schon so
sein. Ja, sonst hätte es nicht, also ich kann es auch nicht beurteilen, logischerweise, aber sonst hätte es ja nicht sein können, dass sich die immer so weiter transformieren. Du kannst ja nicht sagen, hey, baut mal den besten KI-Chip. Ja, da müssen ja helle Köpfe dort sitzen, die das auch umsetzen.
Ja, ja. Werden ja auch mit Millionen Verträgen mittlerweile gehandelt, wie Superstars und Fußballspieler,
ja, diese Entwickler. Ne? Man hört, dass dort der Porsche-Parkplatz ist.
Ja, ja. Also sind ja, glaube ich, 70% da oder ein hoher Prozentsatz der Immobilien, der Nvidia-Angestellten sind Millionäre, weil die halt alle Stock-Based Compensations haben, unter anderem. Und das natürlich auch an arbeitest mit vielen Millionären zusammen, ist auch ein toller Arbeitsplatz irgendwie. Auf was ich vielleicht auch ganz kurz zu sprechen kommen möchte, ist, wir haben ja in der letzten Folge Nvidia analysiert und da sind wir auch eingegangen auf den Lagerstand, der immer weiter steigt. Und da habe ich ja sehr in Frage gestellt, ob Chips wirklich das Beste ist, für einen Lagerbestand aufzubauen. Ich habe nämlich letztens die Statistik gelesen, dass die Abschreibung dieser Chips über 6 Jahre erfolgt und die Chips in 2 Jahren 90% ihres Wertes verlieren. Jetzt, wie passt denn das zusammen? Und wenn ich jetzt dann sogar noch diese Google-Meldung habe von TPUs, also dann wird mir halbwegs schlecht, wenn ich denke an den Lagerbestand an Chips, die bei Nvidia auf Lager liegen.
Ja, das ist halt die Frage, welche auf Lager liegen. Ich glaube, dass das die China-Ware war, die billigen Chips. Insofern weiß ich nicht, wie viel das Abschreibung dann wäre am Ende des Tages. Also ich glaube nicht, dass die Superchips dort auf Lager liegen. Das ist das eine. Und das zweite ist halt, man hört jetzt schon immer mehr auch, dass die älteren Chips durchaus länger in Betrieb sind. Also durchaus auch 5, 6 Jahre tatsächlich in Betrieb sind. Was die Abschreibung dann über 6 Jahre auch wieder, sagen wir mal, zumindest habe ich dann Bericht gelesen, nicht ad absurdum führt. Die Frage ist für mich, und ich glaube, das ist das Schlüsselding, wenn jetzt schafft Nvidia oder Google oder wer auch immer einen Chip zu erstellen oder AMD einen Chip zu erstellen, der dann tatsächlich nur noch 20% des Energieverbrauchs des heutigen Chips hat, dann wird der automatisch daran sein und alle anderen werden die Produktion einstellen können.
Es kann sich der Branchenführer dann wirklich binnen Wochen wahrscheinlich verändern.
Absolut. Und das ist eher die Gefahr, die ich bei Nvidia sehe. Die Nachfrage scheint noch da zu sein. Und sie können einfach die Nachfrage nicht bedienen. Und das ist das, wo sie momentan drauf sitzen. Aber auch dieses, es ist kein Narrativ, aber auch das wird sich mal drehen. Und sobald sich das dreht, dann sind die Bewertungen ad absurdum. Also dann braucht man nicht mehr drüber reden. Die Frage ist, wann ist das? Ist das in 2 Quartalen, in 10 Quartalen? Das weiß man nicht.
Ja, das musst du für uns sagen mit deiner Glaskugel.
Ja, du hast immer die Glaskugel da, ich hab keine Glaskugel. Ich habe einen Glaskrug.
Ja, das werden wir dann in der Weihnachts- oder Silvesterfolge werden wir das nochmal besprechen, wo wir unsere Glaskugeln wieder rausholen und polieren und schauen, was uns 2026 erwartet. Ich bin wirklich gespannt, weil ich glaube, 25 haben wir es ganz gut getroffen. Für das, was wir für verrückte Narrative da besprochen haben, eigentlich.
Eigentlich schon, ja.
Ich warte noch immer auf meine Yield Curve Control in den USA.
Das wird dieses Jahr nicht mehr kommen.
Vielleicht bringt es der Weihnachtsmann.
Das kannst du rollen. Das kannst du ins nächste Jahr rollen, diese
Prediction. Ja, die rolle ich auf jeden Fall, die Prediction, ja.
Ja gut, da ist sie nicht ad absurdum zu führen, definitiv. Gut, wie gesagt, ich war sonst auf Thermenurlaub, kurz Thermenurlaub. Ich habe sonst nichts mitgebracht an Themen, muss ich ganz offen gestehen. Bin heute auch erst zurückgekehrt. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist definitiv spannend oder wollen wir auflösen, wie es mit diesem Podcast weitergeht?
Ich würde sagen, wir gehen in die Auflösung über, stoßen ein letztes Mal an im Geld- und Bier-Podcast.
Ja, mit dem letzten bisschen Bier, dann ein letztes Prost einmal, bevor wir da uns weiter dazu äußern.
Cheers, mein Lieber, es war meine Ehre.
Ja, 52 Folgen Geld und Bier sind zu Ende und wir danken einmal zunächst allen, die dabei waren, von Beginn an dabei waren. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Ich glaube, wenn wir uns so zurückversetzt hätten, wie wir das Ganze geplant haben, hätten wir uns nicht erwarten können, dass wir durchaus so viele Menschen auch damit erreichen am Ende des Tages. Wir hätten aber durchaus auch mehr vertragen. Also wenn du diesen Podcast weiterempfehlen willst oder den Nachfolgepodcast, freuen wir uns natürlich sehr. Zunächst einmal die gute Nachricht, du brauchst nichts ändern. Es wird weiterhin auf ähnlichen Kanälen ausgespielt werden, das Ganze. Wir werden auch im Podcast auf dem Kanal bleiben, aber wir werden ein kleines Rebranding vornehmen. Nämlich vom Geld und Bier Podcast zum
Eine Stunde Freiheit Podcast. Und was der kann, wird der Thomas jetzt erläutern.
Jawohl. Also trinkt man dich dann weiter Bier?
Ich glaube, das werden wir aus guten Gewissen werden wir das weiter.
Gut, dann werden wir weiter auf jeden Fall ab und zu mal ein Bier trinken. Nein, wir haben ja und die Köpfe zusammengesteckt vor einiger Zeit schon und haben wirklich etwas Spannendes geplant. Wir haben auch schon in diesem Podcast drüber erzählt, eine Stunde Freiheit wird eine Finanzcommunity, die wirklich das Ziel hat, den Menschen dazu zu verhelfen, zu finanzieller Freiheit zu kommen. Aber nicht in Form von, das ist ein Videokurs, das ist ein Buch, das ist sonst irgendwas, sondern in Form einer Community. weil eine Community einfach, glauben wir, definitiv am stärksten von allem sein kann. Wenn du eine wirkliche Gruppe hast, die dich mitzieht sozusagen, wo dich der Strom einfach mitnimmt und wo du dann nicht selbst paddeln musst und selbst gegen den Strom schwimmen musst im schlimmsten Fall, ist das das Allerbeste, was dir passieren kann. Und deswegen haben wir diese Community geplant. Da wird wahnsinnig viel drin vorkommen. Du findest den Link auch in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Wir haben noch die Warteliste offen. Wir werden die Warteliste auch offen halten. Der Start wird Anfang Januar sein. Wann genau, wenn wir dort auch noch Prediction. Du kannst dich dort auf jeden Fall eintragen und du kannst auf jeden Fall dort schon mal ein bisschen Vorabinformationen bekommen, die wir ab Dezember ausspielen werden, was dich da alles erwartet. Wir haben auch ein sensationelles Startangebot mitgebracht. Also du kannst das Ganze für 1 Euro dann testen, auch für 3 Monate. Aber um zurückzukommen, was wird sich in diesem Podcast ändern? Wir ändern eigentlich gar nicht so viel. Wir werden weiterhin die spannenden Finanzthemen besprechen. Wir werden aber vor allem aber dann auch, und das wird der große Unterschied sein, einen Teil dieses Podcasts widmen, um auf Punkte einzugehen, die in der Community spannend sind und die in der Community gerade aufpoppen. Wir werden vielleicht das eine oder andere Mal einen netten Gast haben, also Hub-Experts da haben, die sozusagen dann mit uns in diesem Podcast sind und ein bisschen plaudern mit uns. Und ja, wir werden ein bisschen mehr auf das Thema komplette finanzielle Freiheit umschwenken und jetzt nicht nur Kapitalmarktthemen besprechen. Aber die Kapitalmarktthemen, die werden definitiv auch bleiben. Habe ich irgendwas?
Es wird ein sehr umfangreiches Projekt werden und der Podcast ist einer der Steine, die sich dann nahtlos in das Komplettkonzept einfügt. Wir werden natürlich so Dinge wie Live-Calls machen in unserer neuen Community und wie der Thomas schon angeteasert hat, sind einige absolute Experten mit am Start als Hub-Admins, als Hub-Experten, die der Community da Rede und Antwort stehen zu verschiedenen Thematiken, die wir dann auch in einem rollierenden System immer wieder als Gäste im Podcast begrüßen werden. Und genau, somit werden wir auch ein breiteres Spektrum an Themengebieten abhandeln, genauso wie Immobilien zum Beispiel. Oder wir haben teilweise auch Trade-Automatisierung drin mit Algo-Trading. Wir haben ein paar Programmierer drinnen, die sich wirklich gut mit Indikatorenprogrammierung auskennen oder eben auch mit Blockchain-Programmierungen. Wir haben
Sachwerte, also Whisky, Uhren, Autos,
alles Mögliche, wo Thomas und ich zum Beispiel keine Spezialisten sind. Also ich trinke Whisky auch nicht so gern. Ich bleibe dann eher beim Bier oder beim Wein, kenne mich mit Whisky-Investments genauso wenig aus. Finde es aber super spannend, da auch meinen Horizont zu erweitern und zu hören, was es da an Investmentchancen gibt, weil Whisky zum Beispiel super Renditen abwirft, von der Lagerung relativ einfach ist, nicht so wie Rotwein. Man muss sich natürlich auf dem Supermarkt auskennen, das ist gar keine Frage, aber stabile Renditen und viele Dinge, die ich noch nicht kenne, die du noch nicht kennst, und da erwarten uns, glaube ich, auch sehr, sehr spannende Diskussionen und genauso den Zuschauer.
Also zu den vielen Unzen Silber und Gold, die bei meinem Zuhörer herumliegen, werden noch ein paar Fässer Whisky kommen.
Absolut.
Okay, ja, also das wird kommen. Wie gesagt, du kannst dich jetzt schon in die Warteliste für die Community eintragen. Du wirst in diesem Podcast miterleben. Übrigens, der große Vorteil ist, wenn du dich in die Warteliste einträgst, dass du dann vom Spezialangebot auch tatsächlich Gebrauch machen kannst. Das gibt es nämlich definitiv nur für die Gründung, nur zum Launch, und sonst wird das nicht mehr kommen. Ganz im Gegenteil, da wird dann eine Einschreibgebühr dann auch noch fällig. Also wir haben uns da einiges überlegt und wir glauben, dass wir da eine lebendige, eine coole, eine geniale, wenn nicht sogar die genialste deutschsprachige Community zum Thema Finanzen und finanzielle Freiheit vor allem da auf den Markt werfen werden. Ja gut, damit hätten wir es für diese Podcast-Folge, Dominik.
Das erste Quartal wird saugeil werden. Meldet euch an.
Absolut. In diesem Sinne, vielen Dank für das coole Gespräch wieder.
Thomas, ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen, und wir sehen uns nächste Woche im 1 Stunde Freiheit Podcast wieder. Ciao, ciao.